Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von den Tourismusverbänden von Smallland und Öland. Hallo und willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Magazin für die Kunst des Reisens. Für die Geschichten in Merian sind wir immer wieder auf der ganzen Welt unterwegs und auf unsere schönsten Reisen nehmen wir euch auch hier in diesem Podcast mit. Für eine gute halbe Stunde gehen wir zusammen auf Kopfreise. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian und heute geht's in ein Land, von dem meine Reisepartnerin Silvia Tiborski gar nicht genug bekommen kann. Es geht nämlich nach Bilderbuch Schweden. Silvia, hey! Hey, so langsam wirst du ja so eine Art Schwedenbeauftragte oder Schwedenkorrespondentin von uns.
Das klingt sehr gut, ja.
Innerhalb eines Jahres warst du gleich zweimal für Merian in Schweden. Einmal in Stockholm und around, also so in diesen Schären und so. Und zuletzt im Mai in Småland. Und speziell um diese Region, die liegt südlich von Stockholm zwischen der Ostsee und der Region Halland an der Westküste. Speziell um diese Region geht's jetzt in dieser Folge. Und aus dieser Region haben wir euch, beziehungsweise hat Silvia euch, was mitgebracht. Ihr könnt heute nämlich wieder mal was gewinnen. Dazu natürlich später mehr. Jetzt erstmal ein kleiner Überblick. Stellt euch diese Banane, Schweden, sage ich jetzt mal, vor. Und nicht ganz, aber ziemlich weit unten liegt Småland. Und in Småland liegt der zweitgrößte See Schwedens, der Vättern. An dessen Südzipfel liegt Smålands größte Stadt, Jönköping. Die Bevölkerung dort so um die 112.000. Ist auch die größte Stadt hier, eher eine gemütliche Angelegenheit. Småland gesamt um die 780.000 auf einer Fläche, die größer ist als Brandenburg. Wir kommen heute also mal richtig zur Ruhe. Wenn ihr schon mal mit dem Auto von Deutschland über Dänemark nach Stockholm gefahren seid, dann seid ihr wahrscheinlich an dem Vättern, diesem See, vorbeigekommen. Man fährt dann so an seiner Ostseite längs. Aber eigentlich kommen wir hier ständig an Seen vorbei. Der Vättern ist nämlich nur einer von mehr als 5000 Seen und Flüssen in Småland. Also eigentlich ist es so ein bisschen das Brandenburg Schwedens, ja, kann man ja sagen.
Das stimmt.
Ne? Das haben die beiden echt gemeinsam. Und wir bleiben aber nicht nur auf diese eine Region beschränkt, also nicht ganz. Es geht auch ein bisschen weiter nach Öland, in die Nachbarregion, wo übrigens die schwedische Königsfamilie seit rund 100 Jahren ihre Sommer verbringt. Zwischenzeitlich, muss ich ja sagen, Silvia, hatte ich das Gefühl, dass du da so in deinem Element bist. Ich weiß ja, dass du ein großes Naturkind bist und das liebst. Aber zwischenzeitlich dachte ich, das würde ich dann bald nur noch zuschalten, während du Beeren und Pilze sammelst oder angelnd an einem dieser 5000 Seen sitzt.
Eine schöne Vorstellung.
Ja, ich war jetzt auch gar nicht so überrascht, dass dich das so geflasht hat, weil klar, viel Natur, viel Platz und ja auch straighte, extrem nette Menschen. Als du in Småland unterwegs warst, hast du mir geschrieben, sowas wie, mal sehen, ob ich überhaupt zurückkomme. Erzähl doch mal in deinen Worten, was hätte dich dann dort gehalten?
Also da gibt's 1000 Gründe eigentlich. Tolle Natur, tolles Design, sehr freundliche Menschen. Bei mir kommt da noch was anderes dazu. Ich hatte immer so eine totale Schwedensehnsucht als Kind. Ich bin in jeden Sommerferien mit meinen Eltern und meiner Schwester im dänischen Teil der Ostsee gesegelt. Das war dann für mich so sehr Teil meiner DNA, dass Dänemark für mich gar nicht so richtig Ausland war. Aber nie sind wir nach Schweden gesegelt, obwohl man das zum Teil ja auch sogar sehen kann, zum Beispiel aus dem dänischen Helsingør. Und naja, dann bin ich natürlich als Kind Astrid Lindgren sozialisiert worden. Und dieses Schweden, was ich aus ihren Büchern und auch aus den Verfilmungen kannte, das war eben in all diesen Sommerferien so nah, aber irgendwie dann auch so fern, weil wir eben nicht hingefahren sind. Und deswegen ist Schweden so mein allererstes Fernwehziel gewesen.
Sehr schön. Mein liebstes Astrid Lindgren-Buch ist ja eher so ihr Spätwerk, Die Brüder Löwenherz. Da sind wir dann schon eher in einer Fantasiewelt unterwegs und da wird es dann auch schon eher düster. Aber in anderen Büchern, klar, da hat sie Schweden und vor allem Småland total zum Schauplatz gemacht. Allein nach Vimmerby, wo Astrid Lindgren aufgewachsen ist, da kommen jährlich rund 500.000 Besucher. Und dieses Vimmerby liegt sehr praktisch auf dem Weg, wenn man mit dem Auto über Dänemark in Richtung Stockholm fährt. Und viele machen dann quasi eine kleine Astrid Lindgren-Tour. Also sie gucken sich dieses Vimmerby an und fahren dann gleich noch weiter nach Filmbühnen, also in die Filmstadt. Das ist so eine Art große Lindgren-Erlebnis. Welt, ganz in der Nähe von Orten aus Astrid Lindgrens Kindheit und den Drehorten vieler dieser Lindgren-Klassiker. Also Michel aus Lönneberger.
Katholt, kannst du da auch anschauen, den Hof.
Das ist der Michelhof, ne?
Mhm.
Freunde von mir haben das volle Programm gemacht und das hat wohl schon auch wirklich was. Astrid Lindgren, die hat dieses Land und sein Bild nach außen schon sehr, sehr stark geprägt. Aber du hattest diese Gegend für deine Geschichte in Merian bewusst ausgespart, weil das einfach, klar, wahnsinnig bekannt ist. Aber die Astrid ist wohl überall. Also du bist ihr dann jedenfalls trotzdem begegnet.
Genau, indirekt bin ich ihr begegnet. Und zwar in diesem sehr, sehr schönen Hotel, dem Herrenhaus Tofterholm. Da habe ich übernachtet. Das ist ein ganz zauberhafter Ort zwischen Helsingborg und Jönköping. Das ist so ein sonnengelb gestrichenes Herrenhaus direkt an einem See. Und das hat so extrem schön eingerichtetes Zimmer, so ein bisschen nostalgisch, aber eben auch sehr stilvoll, also jetzt nicht kitschig oder so. Mit sehr schön gemusterten Tapeten und Dielenböden und sehr weichen Teppichen. So eine richtig schöne Mischung aus schwedischem Bauernhof und Schloss. Und das Haus hat früher mal einem Schwager des schwedischen Königs Gustav Vasa gehört. Der hat sich übrigens verewigt mit einem nach ihm benannten Kriegsschiff, von dem haben viele bestimmt schon mal gehört, der Vasa, das nach nicht mal 1,5 Kilometern Jungfernfahrt dann noch im Hafen von Stockholm gesunken ist im 17. Jahrhundert.
Wow, da hat's die Titanic im Vergleich ja richtig weit gebracht.
Absolut.
Und wie kommen wir jetzt von diesem Kriegsschiff-Namensgeber zur Kinderbuchautor?
Gustav Vasa war früher öfter hier und sehr viel später Astrid Lindgren auch. Aus diesem Herrenhaus wurde dann ein Hotel, das viele bekannte Persönlichkeiten angezogen hat. Und es gibt ein Nebengebäude, da liegt das Zimmer, in dem Lindgren eben gewohnt hat. Und es gibt auch noch viele weitere Zimmer, die ganz unterschiedlich eingerichtet sind und nach Smallländer-Berühmtheiten benannt sind. Zum Beispiel Carl von Linné, dem Botaniker, und der Möbeldesigner Bruno Matteson.
Wie sieht denn dieses Lindgren-Zimmer aus?
Ja, sagen wir mal sehr romantisch. Also so mit Rosentapete und mit Gardinen, auch mit diesem rosa Rosenmuster, sehr kleiner Kronleuchter. Und ihr Foto hängt da neben dem Fenster. Und neben der Tür steht da noch so ein alter Sekretär.
Also dieses Hotel, das hast du schon im Heft so toll beschrieben. Und dazu die Fotos, die sehe ich so vor mir, sind mit Wasser und so richtig schön mitten in der Natur. Wirkte aber auch ganz schön so, ne, weit weg von allem. Was kann man da so machen?
Also direkt dort ist es einfach wie auf dem Dorf. Da ist nicht viel direkt nebenan, aber das ist trotzdem sehr günstig gelegen auf der Route zwischen diesen beiden großen Städten Malmö und Stockholm, was ja allein schon mal 6,5 Stunden Fahrt sind mit dem Auto. Und wenn man das nicht durchfahren will, ist Tofterholm ein ganz guter Zwischenstopp. Dann kannst du eben mitten im Grünen dir das einfach gut gehen lassen und in das kleine Spa gehen. Die haben da Hot Tubs und eine kleine Sauna direkt am See. Da kannst du natürlich auch schwimmen. Das war im Mai noch ein bisschen kalt, aber sehr, sehr toll. Ich liebe ja dieses Gefühl, du kannst dann immer direkt eigentlich überall in irgendeinen See springen. Und wenn du dich für Design interessierst, kannst du auch noch einen tollen Ausflug machen nach Värnamo. Da liegt zum Beispiel das Haus, in dem einer der wichtigsten schwedischen Möbeldesigner aufgewachsen ist, Bruno Matteson. Und sein ehemaliges Elternhaus ist heute ein Museum. Und da kannst du dann alle möglichen Varianten seiner Stühle und Liegen bewundern und dich auch reinsetzen zum Teil. Das ein oder andere Modell hast du bestimmt schon mal gesehen. Das sind so geschwungene Armlehnen oder es hat so geflochtene Sitzflächen. Und im Bruno Matteson Center, da bist du dann innerhalb von einer Viertelstunde vom Herrenhaus aus, von Tofterholm. In Värnamo liegt dann auch noch das Möbelunternehmen Calamo. Die haben auch so High-End-Möbel und auch so ein Besucherzentrum. Und der Gründer von Calamo, Sven Lund, der hat ein ziemlich cooles Designmuseum initiiert, das Vandalorum. Das ist auch nur eine Viertelstunde von Tofterholm und von Värnamo entfernt.
Also Spa mit Top-Design-Anbindung. Damit hast du mich. Vielleicht sollten wir mal so ein Podcast-Retreat
unbedingt
machen.
Ja.
Ja, ne? Damit du mir nicht ganz abhanden kannst und ich das auch mal sehe. Und dann machen wir einen Kreativausflug nach Vandalorum. Es klingt ehrlich gesagt wie so ein Harry Potter-Zauberspruch.
Stimmt.
Wo kommt denn der Name her?
Der ist dem Kunsthistoriker Pontus Hulten zu verdanken. Der hat zum Beispiel auch das Centre Pompidou gegründet und das Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Aber nochmal zurück zu Sven Lund. Der hat hier mitten auf dem Land nicht nur das Museum ins Leben gerufen, fernab von den Großstädten, sondern zusammen mit Pontus Hulten mal eben den berühmten Architekten Renzo Piano verpflichtet, dieses Gebäude des Museums, das ist so scheunenförmig, zu entwerfen. Einfach so hier auf dem Plattenland. Hand.
Es wird ja immer besser. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein großer Renzo-Piano-Fan bin, aber Statements kann der setzen. Also hier Centre Pompidou, hast du ja gerade schon in anderen Zusammenhang erwähnt. Centre Pompidou in Paris, das Nemo in Amsterdam, das ist so ein ganz abgefahrenes Wissenschaftsprobiermuseum, der New York Times Tower und die High Line in New York.
Die liebe ich ja sehr.
Also ne, da noch sehr viel mehr. Und jetzt also Vandalorum. Lass uns doch mal hin und rein.
Ja, sehr gerne. Und da wird es kulinarisch.
Na endlich. Wir haben ja auch noch überhaupt gar nicht übers Essen gesprochen. Und ich ahne und denke, da ist Schweden unterschätzt.
Absolut. Und das hast du ja oft in diesen Museumscafés, gerade in Skandinavien, dass da richtig gutes Essen ist. Und das ist auch im Vandalorum so. Da setzen wir uns jetzt mal ins Sultan. Das ist das Restaurant des Vandalorum und die haben richtig tolle Gerichte. Die kochen sehr viel mit saisonalen und regionalen Zutaten. Also jetzt im Herbst mit Kürbis, Pilzen, Preiselbeeren. Und sie backen auch ihr eigenes Brot. Das finde ich immer klasse, wenn das so selbstgebackenes Brot ist. Ich habe für diese Folge auch mit einem Koch gesprochen, Christopher Johansson, der immerhin schon mal einen Michelin-Stern erkocht hat. Und der hält sehr viel von dem Café im Vandalorum. Also es ist wirklich sehr anerkannt auch.
Zu dem kommen wir dann später wahrscheinlich, ne?
Genau.
Zu dem.
Der kocht woanders.
Okay. Ich finde das ziemlich cool, so ein Kultur-Hotspot, dass es sowas auch so mitten in der Natur gibt und nicht nur in Stockholm oder Göteborg oder Malmö. Mich wundert das andererseits aber auch nicht. Ich war im letzten Sommer, also jetzt gerade quasi, in Schweden. Bisschen andere Ecke, so nördlich von Göteborg, aber auch eher im Off. Und was wir da immer wieder so für Cafés, Fischbuden oder auch kleine Restaurants entdeckt haben, das war total bilderbuchmäßig. Und das sind oft so Orte, die haben irgendwie alles, was du gerade brauchst, aber auch nicht viel mehr. Also sie sind total reduziert auf das Wesentliche. Das können die Skandinavier einfach wahnsinnig gut.
Ja, das stimmt. So wie du das jetzt beschreibst, das stimmt ja auch für das Design, ne? Also bei Keramik, Glas, Möbeln oder auch der Mode, das sind die Sachen oft eher schlicht, aber auf so eine sehr schöne Art schlicht, also sehr hochwertig auch.
Småland, das weiß ich von deiner Reise und der Geschichte, die du gemacht hast, hat in dem Bereich Kunst und Design ja noch so einen richtigen Big Player. Das ist die Glasmanufaktur Kosta Boda. Die hast du dir ja auch angeschaut und ich habe so ein bisschen Fable für so eine Glasbläserkunst, auch wenn die ja teilweise richtig schreckliche, kitschige Auswüchse hat. Aber hey, wir sind in einer schwedischen Glasbläserei und dieser Ort Kosta, der liegt im Südosten von Småland, im sogenannten Glasriket, also dem Glasreich.
Genau.
Das ist so eine Region, bisschen was gibt's ja auch im Bayerischen Wald oder so, ne, wo es dann auf einmal ganz viele Glasbläserhütten gibt. Und da wird's gerade im Herbst und Winter jetzt so richtig gemütlich. Und man findet sicherlich auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk dort, wenn man jetzt dort unterwegs ist.
Auf jeden Fall.
Diese Glasbläserei Kosta, die wurde 1742 gegründet und ist die älteste noch produzierende Glasfabrik in Schweden. Die ersten Glasbläser, die dort gearbeitet haben, die kamen übrigens aus Böhmen. Aus der Region, das weiß ich noch, hatten wir früher zu Hause in so Gläser in einer Vitrine und die habe ich jetzt sehr wertvoll abgespeichert.
Habt ihr die noch? Ich möchte ein Bild, bitte.
Du möchtest ein Bild? Ja, also da muss ich mal wieder meine Eltern besuchen und dann schaue ich in die Vitrine. Im 18. Jahrhundert, Böhmen war noch Teil von Deutschland, da hat sich dann nach und nach das Wissen verbreitet, sodass immer mehr kleine Glashütten eröffneten. Beschreib uns doch mal die da heute in Kosta am Arbeiten ist.
Also sie ist sehr, sehr groß und auch sehr warm. Also da bullern diverse Öfen natürlich, in denen das Glas geschmolzen wird. Das ist da auch mal so 1600 Grad heiß. Im Winter ist das da natürlich sehr angenehm. Und es ist natürlich auch sehr laut durch die Maschinen, die da wummern. Ich habe da mal ein paar Geräusche eingefangen.
Einige der Fotos und Videos, die du mir geschickt hast, die zeigen dich da auch in Aktion und du hast da auch was selber gemacht.
Ja, ich bin sehr stolz. Ich habe sie ja auch heute dabei hier, meine...
Das Ding. Also das Ding ist tatsächlich die Karaffe, aus der wir hier gerade unser Wasser trinken.
Ja.
Also sie ist durchaus formvollendet. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, du hast sie dort im Shop gekauft, hätte ich es dir auch geglaubt.
Das hast du schön gesagt.
Sie hat so ein Rosé-Muster und sie ist ordentlich dickwandig. Also sie wirkt unkaputtbar. dafür, dass sie aus Glas ist. Ich stell sie jetzt wieder ab.
Vorsichtig.
Nicht schlecht. Ja. Bin durchaus beeindruckt und frage mich, ob das schwierig war.
Also es ist schwierig, wenn man keine Hilfe hat, würde ich denken. Ich habe auch für dieses Werk mehrere Anläufe gebraucht. Also mir ist da auch ein Glas am Anfang geplatzt, weil ich dachte, ich muss da ordentlich mit Wumms reinpusten in dieses Metallrohr. Es ist nicht schwer im Sinne von physisch schwer, aber es braucht verschiedene Arbeitsschritte. Das ist sehr komplex und ich hatte da zum Glück zwei sehr nette Mitarbeiter an meiner Seite, die genau in den richtigen Momenten dann mir irgendwie so die Form aus der Hand genommen haben und dann so ein bisschen weitergearbeitet, damit das Ganze auch was wird.
Gib uns mal einen kurzen Crashkurs. Ich möchte mir das nur mal kurz so vorstellen.
Also du tunkst so einen etwa anderthalb Meter langen Metallstab, das ist dieses Blasrohr, in einen Ofen mit dem geschmolzenen Glas und hast dann so einen zähflüssigen Klumpen dran, der ist so glühbirnengroß. Dann bläst du in dieses Rohr rein, aber nur kurz, da steht dann so eine Art Mini-Rohling. Den rollst du dann den Stab, dann kühlt dabei das Glas ab, du hältst da so eine Luftpistole, das ist ganz cool, hältst du so dran und dann stellst du es wieder in den Ofen. Dann kommt es in so eine Form aus Holz. Naja, dann kommen dann noch so weitere Schritte, es führt hier zu weit. Aber am Ende kühlt das Ganze dann eben 3 Stunden lang ab, von so 1200 Grad auf Raumtemperatur sozusagen.
Das ist ja fast schon Lava.
Ja, also es gibt einen eigenen YouTube-Kanal von Costa Boda, wer sich dafür interessiert, mit Fotos von verschiedenen Glasbläsern, die das sehr viel besser können als ich. Darunter der berühmteste Smallländer Glaskünstler Bertil Wallin und auch die sehr tolle Ellen Arkeson, deren Sachen ich sehr, sehr toll finde. Die arbeitet so ganz viel mit Natur. Die hat zum Beispiel so eine Glasschale mit so Pilzen dran, wie so ein Baumpilz, geschaffen. Den Kanal verlinke ich euch mal in den Shownotes.
Zu Costa Boda gehört, habe ich gelesen, inzwischen auch die Marke Orofors. Und deren Gläser, solche kleinen Fakten mag ich immer, werden jedes Jahr beim Nobelpreis-Dinner verwendet. Mhm. Ich stelle mir dann immer so vor, welche Hände diese Orofors-Gläser schon gehalten haben. Aber neben solchen großen Unternehmen gibt's noch viele kleine Hütten, außerdem so Galerien, Museen zum Thema Glas. In Växjö zum Beispiel, da gibt's jetzt auch super schöne Weihnachtsmärkte. Ich kann mir das total gut vorstellen, dass man dort bestimmt super Weihnachtsgeschenke finden kann. Also man kann auch dort in der Natur und in dieser eher ruhigen Gegend ganz toll bummeln gehen, wenn man weiß, wo.
Das ist die beste Kombination, finde ich.
Ich habe mich mal so ein bisschen informiert, die schönsten Weihnachtsmärkte und Kunsthandwerksmessen findet man zum Beispiel in Husebü, in Exjö, in Kalmar. Und Costa hat auch einen eigenen Weihnachtsmarkt. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Zu Costa noch, bei deren Weihnachtsmarkt kann man bei einem Ritual zuschauen. Die machen nämlich manchmal so ein Afterwork-Ritual. Die backen dann Heringe in den noch heißen Öfen oder vor den Öfen. Ich glaube, im Ofen wäre es zu heiß. Und das machen die auch auf diesem Weihnachtsmarkt dann einmal im Jahr. Das finde ich ganz nett.
Klingt gut. Jetzt haben wir schon sehr viel über Kultur und Design gesprochen, aber noch ein Grund, warum so viele nach Smallland fahren, du eingeschlossen, ist ja die Ruhe, die man hier in der Natur findet. Und die Natur ist oft, finde ich, so ein heimlicher Star, ja auch in vielen Astrid Lindgren-Büchern. Also der Wald von Ronja Räubertochter, das Meer mit seinen Schäreninseln in Ferien auf Saltkrokan und diese Bauernhof-Idylle in Bullabü. Aber das Schöne ist ja, solche Orte gibt es tatsächlich und die gibt es wirklich dort. Einen übrigens ganz in der Nähe von Vimmerbü, den Norra Kvill Nationalpark mit großartigen Wanderwegen. Auch im Norden bei Exjö liegt das Naturschutzgebiet Skyrögata. Das ist fast so eine mystische Felsenschlucht. Ich habe mir die angeguckt, wirklich Wahnsinn. Oder im südlichen Smallland bei Växjö der Osnen Nationalpark mit alten Laubwäldern und einer kleinen Insel auf dem See Osnen. Um es kurz zu machen. Grandiose Natur, dichte Wälder und Seen. Die hast du in Smallland fast überall. Jetzt bist du so ein Naturkind. Gibt es in Smallland einen speziellen Naturort, der dich besonders geflasht hat?
2 sogar. Der eine liegt gar nicht weit weg von Värnamo, da waren wir ja vorhin schon. Das ist ungefähr eine Viertelstunde nördlich, der Store Mosse Nationalpark. Das ist das zweitgrößte Moor Schwedens.
Oh, Moor. Viel Wasser und Wald. Und ich verbinde damit auch immer so was tiefgründig Blubberndes. Auch was leicht Morbides. Da bin ich sofort dabei. Ich habe dann allerdings auch sofort eine kleine Sorge. Die Mücke.
Ja, da hatte ich auch Sorge. Ich bin ein totaler Mückenmagnet und hatte verschiedene Sprays dabei, aber die brauchte ich gar nicht, als ich jetzt im Mai da war. Das ist immer je nach Wetter ganz unterschiedlich. Ich war da unterwegs mit André Schurtenberger. André ist Schweizer und wegen der Liebe nach Schweden gezogen. Und heute bietet er auch deutschsprachige Touren an durch den Store Mossepark auf speziellen Moorschuhen. Das sind eigentlich Schneeschuhe, damit man nicht einsinkt. Also an bestimmten Stellen kann man damit laufen, jenseits der Wege. Und nach allem, was er mir erzählt hat, möchte ich da mal unbedingt mit meinen beiden Teenager-Jungs hin. Seit wann bist du in Schweden?
Das war ein Zufall. Ich habe meine Frau kennengelernt im Zug zwischen Kopenhagen und Hamburg. Und seit 1986 wohne ich jetzt in Schweden. Ich arbeite als Guide und meine Frau unterstützt mich in den zwei Jugendherbergen, die wir betreiben. Svanelöwe heißen die. Die liegen mitten im Moor. Was ich auszeichne von diesen Jugendherbergen ist, man hat keinen Strom. Jeden Sommer werde ich gefragt, wo ist der Kühlschrank? Dann sage ich immer, es gibt keinen Kühlschrank, es gibt einen Erdkeller. Man muss einfach akzeptieren, okay, diese Häuser sind vom 18. Jahrhundert, da gab es das noch nicht und man hat einfach versucht, da alles so zu bewahren. Wasser bekommt man aus der Pumpe, also man hat einen Brunnen, man hat normalerweise auch genug Holz da, man muss einfach feuern, man muss Essen kochen in der Küche mit dem Holzofen und.
Das ist also so ein Erlebnis, als würde man auf einem Bauernhof Anfang des 19., 20. Jahrhunderts leben.
Genau, das ist so. Oder wie die Leute auch immer sagen, die da gekommen sind, speziell so Kinderfamilien, Handy weg, iPad weg, Computer weg. Jetzt haben wir Zeit, andere Sachen zu unternehmen. Und vor allem die Kinder haben wir auch gemerkt, die finden das super.
Wie groß ist denn der Nationalpark überhaupt und das Moor?
Also das ist Südschwedens größtes Moor. Das nächste Moor ist ja praktisch in Lappland zu finden. Man hat hier Zugang an einigen Stellen. Man hat diese Jugendherbergen, man hat einige Parkplätze. Ansonsten besteht das Moor ja praktisch nur aus Moor und aus Pfaden, wo man sich praktisch über das Moor bewegen kann. Also man muss nicht unbedingt mit meinen Moorschuhen, ich biete sie ja an in geführten Wanderungen, über das Moor gehen, sondern man kann über die Pfade gehen und es sind auch einige Waldwege. Also es ist gemischte Natur. Sage ich mal.
Welche Tiere und Pflanzen werden wir denn hier so entdecken?
Verschiedene Moosvarianten, Tiere. Jetzt natürlich mitten am Tag ist es vielleicht ein wenig schwieriger. Morgens, abends natürlich einige Vögel. Wir haben ja hier auch einige Adler. Den sieht man speziell abends und so. Dann haben wir natürlich auch Eulen. Größtes Tier ist immer noch der Elch. Den kann man ab und zu auch sehen, natürlich nicht mitten am Tag, sondern früh morgens oder spät abends. Rehe, Eichhörnchen.
Was ist denn die beste Jahreszeit, um so ein Moor zu entdecken?
Unser Vorteil ist ja, da wir auch diese Jugendherbergen hier im Moor betreiben. Da haben wir ja Leute das ganze Jahr. Also wir haben Leute, die kommen hierher, Silvester. Dann haben wir natürlich im Frühling viele Leute, Vogelinteressierte. Eine super Zeit ist natürlich der Sommer, Juni, Juli, August. Allerdings Herbst, weil das Klima hat sich ja auch in Südschweden ein wenig geändert. Oktober hatten wir früher, vor 30 Jahren hatten wir kalt und Schnee. Jetzt haben wir 20, 22 Grad und Sonne ab und zu im Oktober. Und dadurch kommen natürlich auch viele Leute spät. Also die kommen im Oktober, im November und haben auch normalerweise eine schöne Zeit.
Der Charme des Sommers ist ja auch, dass man überall in den vielen, vielen Seen Schwedens schwimmen kann. Und auch hier im Moor soll es einen See geben, der hat so einen besonderen Namen.
Ja, genau, der Schwarze Teich, einer meiner Favoriten, der heißt Svartjölen auf Schwedisch. Und da hatte ich vor 2 Jahren eine kleinere Gruppe und die haben da gesagt, wir haben gehört, dass wir hier baden kann. Und da konnte ich kurz wegschauen und da waren die schon drin und sind dann praktisch über den See geschwommen.
Und noch kleiner Live-Bericht von mir zur Mückensorge. Wir waren mit allem bewaffnet, ich und mein kleiner Sohn, wir haben da schon allerhand Traumatisches erlebt. Und dann gab es so 1, 2 Stichlein im Wald, die auch ein bisschen nervig, aber das war's dann auch. Silvia, du bist heil zurückgekommen und du hast vorhin von 2 Lieblingsnaturorten gesprochen. Was ist der andere?
Das ist das Tract Forest Hotel. Das liegt 1,5 Stunden Fahrt von Store Mosse oder auch von Jönköping entfernt, weiter östlich. Und es ist so ein ganz besonderes Hotel. Das hat die Familie Seletek vor ein paar Jahren gegründet. Matthias und Sandra Seletek. Die hatten beide schon vorher neben ihren normalen Jobs, sie ist Therapeutin und er ist Forstingenieur. Und daneben hatten sie noch Ferienhäuser auf ihrem Bauernhof. Und der ist schon seit Generationen in Familienbesitz. Und direkt daneben haben sie sehr schöne, klassisch schwedenrote Holzhäuser, die man mieten kann. Sehr hübsch eingerichtet auch. Aber was es mir vor allem angetan hat, waren diese Baumhäuser.
Ich erinnere mich und ich sehe die jetzt auch total vor mir. Die haben wir auch im Heft gezeigt und das sind Baumhäuser, das muss man dazu sagen, dass das eher eine Metapher ist. Also sind sehr stylisch Man muss keine Leiter hochklettern, aber man ist ja mitten im Wald.
Das stimmt. Man geht über so eine Art Steg dann zu dieser Holzsuite, sag ich mal. Also es sind eigentlich Einzimmer-Holzhütten mit Bad, die so auf Stelzen mitten im Wald stehen. Und jedes dieser 5 Häuser ist nach einer Baumart benannt, die in der Gegend wächst. Ich habe zum Beispiel in Ulmus gelebt.
Und ich erinnere mich echt noch total gut. War auch ein bisschen neidisch, weil diese Zimmer wirklich total toll aussehen. Und entworfen hat die ja auch nicht irgendjemand, sondern ein in Schweden ziemlich bekannter Architekt, Gerd Windgard. Den haben die beiden dafür gewonnen, ihre Baumhäuser zu designen. Und die Zimmer, die sind so ganz skandinavisch schlicht gehalten, in Grün- und Grautönen. Und dann haben die ein Oberlicht über dem Bett. Und durch dieses Oberlicht kannst du die Baumwipfel und die Sterne sehen. Super.
Ja, das ist auch wirklich, wirklich schön. Du liegst da und kannst eben in den Himmel gucken. Und wenn du ein bisschen Wind hast, dann spürst du auch, wie sich diese Hütte so ein bisschen bewegt auf den Stelzen. Das schwankt so ganz, ganz leicht. Das fand ich großartig. Auf mich wirkt sowas immer total beruhigend. Das ist dann wie früher im Schiff, in meiner Koje. Also wer Schlafprobleme hat, auf ins Tracht Forest Hotel.
Aber jetzt mal noch nicht die Augen schließen. Da ist ja noch dieses riesige Panoramafenster im Wohnzimmer. Also wenn es mal regnen sollte, ist man irgendwie fast draußen und kann die Waldlandschaft genießen und warten, dass ein Elch vorbeikommt.
Die sind ja meistens dann gerade nicht da, wenn man auf sie wartet. Ich habe auch auf einen gewartet und saß dann da auf meinem Sofa. Es kam natürlich keiner, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Vielleicht hätte ich wandern gehen sollen, dann wäre mir vielleicht einer über den Weg gelaufen, wer weiß.
Wandern immer eine gute Idee. Mhm. Silvia, ich weiß gerade nicht, wie wir die Kurve kriegen, aber wir müssen noch übers Essen sprechen.
Ja.
Du hast vorhin vom Restaurant Sultan erzählt und ich weiß, dass es noch ein weiteres ganz fantastisches Hotel gibt, mit dessen Besitzer, Chefkoch du gesprochen hast. Hast du uns ja auch schon angekündigt und da kommen wir auch gleich zu. Aber bevor wir da hinkommen, erzählen wir euch noch vom aktuellen Merian. Darin geht es um tolle Winterorte. Wir gehen Skifahren in Colorado und Eiskaten im Winter Wonderland Quebec. Wir entdecken einen Berg bei Davos, der keine Skilifte mehr und umso mehr Ruhe hat. Und wir fahren mit dem Panoramazug durch die Schweiz und zeigen euch grandiose Winterhotels in den Alpen.
Außerdem Naturerlebnisse Deluxe in Neuseeland und auf Mauritius, Insider-Tipps aus Göteborg, das ewig junge Rom im großen Stadtporträt, Kunst in Hotels und unser Gourmet-Guide Olaf de Harde ist in Berlin unterwegs. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/.
So. Vom Trakt Forest Hotel fahren wir jetzt mal 2,5 Stunden, es sind hier ganz schöne Distanzen zum Teil in Småland, nach Südosten auf die Insel Öland. Dort liegt ein Ort, der schon seit Jahrzehnten ein traditionelles Gasthaus ist, sich aber durch sein Restaurant einen ziemlich guten Ruf erarbeitet hat. Du hast zum einen mit der früheren Besitzerin und Chefköchin Karin Fransson gesprochen und mit Christopher Johansson, der das Haus mit seinem Partner Daniel Olsson 2019 gekauft hat. Hören wir doch mal rein.
Karin, du kommst ursprünglich aus Schwaben. Wie bist du dann in den 1970ern nach Schweden gekommen?
Ich habe eine Freundin, die ist nach Öland gezogen. Und da habe ich sie besucht und da habe ich dann meinen Mann getroffen. Und das war am Midsommar. Und da habe ich dann meinen Mann getroffen. Also da sind wir dann zusammengekommen. Da habe ich gesagt, okay, ich komme auf Probe ein paar Monate nach Schweden. Es war schwer für mich, Süddeutschland zu verlassen. Aber so ist es dann eben mit der Liebe, gell? Aber dann war es auch mit der Arbeit. Was soll ich arbeiten?
Was hast du denn gemacht, bevor du nach Schweden gegangen bist?
Sekretärin. Und man hatte einen guten Job im Weingarten. Dann ist es eben so gewesen, dass, Essen hat mich schon immer interessiert und bin auch viel zum Essen gegangen und ich konnte auch ziemlich gut kochen. Und eines Tages ist ein Koch krank geworden. Dann hat mein Mann gesagt, ach, du kannst doch wohl reingehen und kannst doch einen Schnitzel machen. Deutsche Schnitzel, die sind doch gut. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich wohl. Mache ich ein bisschen flambiertes Kalbschnitzel mit frischem Spinat und Rösti und Setzungen. Und auf einmal war der Speisesaal voll und seitdem bin ich nicht mehr aus der Küche rausgekommen.
Hast du ein Lieblingsgericht, was typisch ist für die Region?
Kropkaokka, also die Kartoffelknödel, die gefüllt werden mit geselchtem Fleisch, Zwiebelchen und Pimentpfeffer. Die werden dann mit Preiselbeeren und geschmolzener Butter und Sahne serviert. Das ist das richtige öländische Hauptgericht.
Welchen Eindruck hat Småland und Öland auf dich gemacht, als du da ankamst?
Vom Essen her fand ich das sehr mager hier in der Gegend. Also es gab nicht gute Restaurants und sie hatten so tolle Rohwaren und haben sie nicht angewendet. Die ganzen Lämmer, niemand hat Lamm gegessen. Und die ganzen Kräuter, die da überall wild gewachsen sind, niemand hat die benutzt. Und auch die Gemüse, alles wächst hier auf der Insel. Und da habe ich gedacht, da muss man was machen. Und so habe ich da angefangen, mir meinen Kräutergarten zu schaffen und habe mir einen Gärtner besorgt, der mir dann die ganzen Gemüse gezogen hat. Und dann ist das alles so losgegangen.
Später hattest du Fernsehsendungen, du warst Jurorin für gastronomische Auszeichnungen. Es ist sogar ein Preis nach dir benannt worden. Wie schnell ging das, dass du da so zum Superstar wurdest?
Ziemlich schnell. Das fing an, als ich ins Fernsehen kam, einmal in der Woche. 1983 war ich voll drin.
Und du hast dann auch einen Michelin-Stern bekommen. Du und dein Mann Ove, ihr wolltet euch ja eigentlich in den Ruhestand verabschieden, aber dann kam was dazwischen.
Also klar, als der Stern kam, da konnte man ja nicht einfach abhauen. Mit dem Stern haben wir 3 Jahre gearbeitet.
Christopher, was macht ihr heute anders als Karin und Uwe?
Als die beiden in den 70ern und 80ern das Hotel betrieben, war das anfangs vor allem ein Ort zum Feiern, eher so ein Nachtclub. Und sie machten daraus eine richtige Gastronomie. Was wir jetzt gemacht haben, ist zum Beispiel eine hauseigene Bäckerei zu gründen, sodass wir im Sommer auch Mittagsgerichte anbieten können. Was das Essen betrifft, wir kochen ganz anders als Karin. Man kann niemanden kopieren. Aber wir verwenden noch immer die lokalen Zutaten und die Kräuter aus dem Garten. Nur anders.
Ihr habt ziemlich bekannte Nachbarn. Das Schloss Sulliden, die Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie, ist nur so 7 Fahrradminuten von eurem Hotel und Restaurant entfernt. Karin, wie war das für dich? Du bist ja quasi genauso wie Königin Silvia in den 70er Jahren wegen der Liebe zu einem Schweden nach Schweden gekommen. Kennt ihr euch?
Ja, aber nicht so speziell, sondern wir sind jedes Jahr eingeladen zum Kaffee in Sulliden. Und das, weil ich da, ich bin Öländer des Jahres erkoren worden. Und da haben wir immer ein Treffen. Und dann haben sie im Sulliden immer eine Vernissage. Und da sind wir dann immer eingeladen. Und da sitzen wir oft mit dem Königspaar zusammen und sprechen über alle möglichen Dinge.
Und hast du so kulinarische Vorlieben kennengelernt?
Der König liebt das italienische Essen und Minestrone ist, glaube ich, ihm sei, er kocht sehr gute Minestrone.
Er kocht auch selber?
Das hat mir die Victoria einmal erzählt, ja. Er kocht, glaube ich, mehr wie die Silvia, ja. Er kocht gerne.
Jetzt habe ich noch mal eine kulinarische Frage. Am Ende des Sommers feiern die Schweden ja das Krebsessen, also das Kräftskiva. Das ist, glaube ich, im August und auch noch ein bisschen im September. Wird das auch bei euch gefeiert? Ist das was, was auch in Restaurants stattfindet oder machen die Leute das eher so für sich zu Hause?
Also das meiste wird zu Hause in großen Festen gefeiert, draußen im Garten.
Es gibt ein paar Restaurants, die das machen, aber es ist ziemlich lebhaft, also was das Ende der Feier betrifft. Die Lokale, die das anbieten, sind eher Bistros oder Familienrestaurants. Die machen das meist einmal im Jahr als Event. Das liegt daran, dass es bei diesem Fest vor allem darum geht, als Familie und Freunde zusammen zu feiern, etwas zu teilen. Jeder bringt etwas mit. Und dann essen alle zusammen und trinken zu viel Schnaps. Es endet oft sehr chaotisch, aber es macht großen Spaß. Es ist ein wichtiger Teil der Tradition, die wir hier pflegen. So wie Midsommar, Ostern, Weihnachten.
Und dabei tragen die Leute Papphüte und singen spezielle Kräftskiva-Lieder. Und nach jedem Kräftskiva-Lied wird ein Schnaps getrunken. Könnt ihr mal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein Kräftskiva-Lied singen?
Wir nehmen das klassischste Lied, es heißt Helangor.
Ja, so it's like Helangor, sjung upp fra la 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 lei, Helangor, sjung upp fra la lei. Och den som inte helan tar, den heller inte halvan får. Helangor, then you do the snaps, hopp fra la la lei.
Das Kräftskiva. Das muss ein sehr lustiges Event sein. Das klang jetzt auf jeden Fall so. Das merke ich mir schon mal für den nächsten Spätsommer vor.
Ja, und es ist auch gut, mal so abseits dieser Hauptreisezeit nach Schweden zu fahren, finde ich.
Absolut.
Die Magical Season.
Weil ich da echt gespannt bin. Ich muss sagen, wir waren im totalen Meeresfrüchteparadies da quasi an der Westküste jetzt im Sommer und haben da auch so einen Ausflug gemacht. Und da wurden dann Krabben gefangen und Fische auch. Und wir haben dann auch so eine Kiste davon mitbekommen als Abendessen.
Habt ihr die selbst gefangen oder wurden die für euch gefangen?
Naja, die wurden in so Käfigen hochgezogen.
Ach so, okay.
Selbst gefangen wird.
Betreutes
Angeln. Sehr betreutes Angeln, genau. Aber dann hatten wir die und du musst dir dann irgendwie nicht nur zubereiten, du musst sie dann auch irgendwie öffnen und dir überlegen, was davon du isst. Also ich fand das nicht einfach.
Ja, das stimmt. Man braucht da so ein bisschen Unterstützung von den Schweden.
Ja.
Vielleicht hättest du auch einen Schnaps trinken sollen.
Habe ich danach. War ein bisschen traumatisiert. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, du hast mir keinen mitgebracht.
Diesmal nicht.
Nicht wie bei der letzten Folge mit der Live-Whisky-Verkostung auf leeren Magen.
Das lassen wir mal mit dem Alkohol. Das machen wir nicht zur Tradition. Aber das mit dem Essen vielleicht. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich eigentlich ja nicht so gerne koche, aber dieses Kochen als Podcast-Vorbereitung macht mir tatsächlich Spaß. Und ich war auch sehr neugierig, wie diese Kropkorker schmecken. Deshalb, ich pack mal was aus.
Ich habe ja drauf gehofft. Also ich frühstücke jetzt einfach grundsätzlich überhaupt nicht mehr, Silvia.
Reich mal deinen Teller rüber.
Ja, so. Der wurde hier schon angerichtet. Was kommt jetzt?
Sie fallen leider schon auseinander. Karin Franzons sehen garantiert besser aus.
Okay, sie sehen aus wie Südtiroler Specknödel so ein bisschen. Oh, jetzt kommt noch Sahne rüber.
Da kommt Sahne rüber und eigentlich müsste Preiselbeermarmelade dazu. Mein Mann hat aber, als ich ihm schrieb, kannst du mir Preiselbeer mitbringen, hat er mir Heidelbeeren mitgebracht. Trotzdem danke. Das schmeckt auch ganz gut.
Okay, da muss ich jetzt so ein bisschen, ich nehme jetzt so ein bisschen raus. Ja. Und das probiere ich jetzt mal für euch.
Ja, also es ist eine Herausforderung. Knödel sind mein Waterloo in der Küche. Ich finde das total schwer, das zu kochen, ohne dass es dann ein Brei wird. Man sieht es.
Aber die Konsistenz ist wunderbar. Die Gabel gleitet sanft durch. Mhm. Köstlich. Also so, da ist was drin, ne? Ich muss mal an das Innenleben ran. Also sehr fluffig, finde ich. Für Knödel haben sie einen sehr besonderen Geschmack.
Das ist wahrscheinlich der Schweinebauch.
Mm.
Ja, das ist die Füllung, ne? Die Füllung ist mit Zwiebel angebratener Schweinebauch. Das Rezept verlinke ich euch natürlich in den Shownotes.
Also auch mit den Heidelbeeren gut, aber ich kann mir tatsächlich die Preiselbeeren sehr gut dazu vorstellen. Die Sahne bräuchte ich jetzt nicht.
Nee, es ist schon sehr reichhaltig.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also,
aber die Öländer machen das traditionell.
Danke für das,
so.
Danke für dieses Frühstück.
Ja, gerne. Das kannst du ja gleich weiter essen. Jetzt müssen wir arbeiten.
Okay, also super.
Ja.
Das ist tatsächlich jetzt mal so ein Schwedengericht, was nicht Schöttböller ist und was man nicht so auf dem Schirm hat.
Genau, die Zimtschnecken mache ich ja sonst auch immer sehr gerne.
Jetzt habt ihr ein Rezept für Knödel. Wir haben euch aber ja noch was versprochen. Ihr könnt nämlich diesmal wieder was gewinnen. Und zwar einen wirklich besonderen Kerzenständer aus Kristallglas. Designt wurde er von der Glaskünstlerin Hanna Hansdotter. Deren Arbeit wird auch im Nationalmuseum in Stockholm gezeigt. Der Kerzenständer heißt The Rock.
Sehr wow. Cool.
Und sieht tatsächlich ein bisschen aus wie so eine Felsformation. Die steht dann da so und in die Felsformation stellt man die Kerze. Hergestellt wurde er in der Manufaktur Costa Boda in Smoland, wo wir vorhin unterwegs waren. Wer mitmachen möchte, geht einfach auf merian.de/gewinnspiel. Da findet ihr auch ein Bild von The Rock. Wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat und wenn ja, ihr könnt diesen Podcast kostenlos abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir freuen uns natürlich über Fragen, Anregungen. Schreibt uns sehr gern an podcast@merian.de. Wir hören uns am 29. November wieder. Dann geht's nochmal so richtig weit weg. Zu Kängurus, Winzern, Koalas, den Outback. Es geht nach Südaustralien, eine Ecke Australiens, die viele noch gar nicht so kennen. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.